Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kurz vor einer Zahlungsunfähigkeit der USA ist im Haushaltsstreit ein rettender Kompromiss in Sicht. Er sieht vor, die Schuldenobergrenze anzuheben und einen Übergangsetat zu verabschieden. Darauf haben sich Demokraten und Republikaner im Senat verständigt. Entscheidend ist nun, dass beide Kammern des Kongresses dem Kompromiss zustimmen. Geschieht dies nicht, könnten die USA wahrscheinlich von morgen an keine Kredite mehr aufnehmen.
Noch 10 Stunden bis zum Ablauf der Frist und alles hängt nun an ihm. Nur wenn John Boehner den Kompromissvorschlag des Senats noch heute im Repräsentantenhaus abstimmen lässt, könnten die USA die Schuldengrenze noch rechtzeitig anheben. Die gute Nachricht in diesem Politpoker: Es gibt jetzt eine Einigung. Sie sieht vor, die Regierung bis Mitte Januar zu finanzieren und die Schuldenobergrenze bis Anfang Februar anzuheben. Der Kompromiss, auf den wir uns verständigt haben, gibt der Wirtschaft die Stabilität, die sie so dringend braucht. Unser Land war am Abgrund. Wir Republikaner bleiben dabei, dass wir die verhasste Krankenversicherung aushebeln wollen. Aber heute geht es darum, die Regierung wieder arbeiten zu lassen. Schon die Ankündigung einer Einigung hat die Börsen aufatmen lassen. Der Dow Jones schießt um 200 Punkte in die Höhe. Der DAX schließt so hoch wie noch nie in seiner Geschichte. Hoffnung, dass nun auch im Repräsentantenhaus Vernunft einkehrt. Ohne eine fristgerechte Einigung würden die USA zwar nicht automatisch zahlungsunfähig, dürften aber keine neuen Kredite mehr aufnehmen. Die Regierung verfügt noch über 35 Milliarden Dollar. Geld, das vielleicht bis zum Ende des Monats reichen würde.
Aufatmen in Washington, auch wenn der Kompromiss noch nicht verabschiedet ist. Doch selbst wenn die Frist nicht einzuhalten wäre, würde sich die Abstimmung nur verschieben. Die Einigung an sich steht. Doch der Waffenstillstand währt nur kurz. Schon Anfang kommenden Jahres droht der Streit um die Finanzen wieder auszubrechen. Eine langfristige Planungssicherheit, wie sie sich der Präsident gewünscht hatte, sieht anders aus.
Über die weitere Entwicklung im US-Haushaltsstreit halten wir Sie auch auf tagesschau.de auf dem Laufenden. Die Sondierungsgespräche der Union mit den Grünen sind vorerst gescheitert. Jetzt setzen CDU/CSU auf eine neue Runde mit der SPD. Das dritte Sondierungsgespräch mit den Sozialdemokraten findet morgen Mittag statt. Da aber auch hier schwierige Verhandlungen erwartet werden, haben sich die Grünen anscheinend eine Hintertür offen gehalten. Sie wären für den Fall, dass sich Union und SPD nicht einigen können, zu weiteren Gesprächen bereit.
Als Union und Grüne tief in der Nacht auseinandergingen, da konnten selbst die Beteiligten kaum glauben, wie nahe man sich in den zurückliegenden Stunden gekommen war.
Ich sage, es war viel besser, als beide Seiten geglaubt haben.
Da geriet fast in den Hintergrund, dass sich die Grünen gerade gegen Koalitionsgespräche mit der Union entschieden hatten. Der Blick ging bereits nach vorne.
Insofern ist das, was wir jetzt bilanzieren, nicht ein Zunageln der Tür für alle Zeiten, sondern ich glaube, da ist die Tür jetzt offen und die wird auch nicht mehr so ohne weiteres zugehen.
Ein Bild, das dem CSU-Vorsitzenden so gut gefiel, dass er es nach der kurzen Nacht gleich als Warnung Richtung SPD richtete.
Die Türen sind nicht zugenagelt. Wenn es mit der SPD nicht zu einer Vereinbarung kommen sollte, dass wir dann jederzeit wieder reden können.
Da sind also auch taktische Überlegungen mit im Spiel. Doch viele Unionspolitiker betonen auch die inhaltlichen Gemeinsamkeiten mit den Grünen.
Die Gegensätze wären nicht unüberbrückbar gewesen. Und ich glaube, das ist für die Zukunft ein sehr wichtiges Signal.
Morgen aber wird erst einmal wieder mit der SPD verhandelt. Doch bei Themen wie Mindestlohn, Leiharbeit und Betreuungsgeld sind die Fronten verhärtet.
Wir werden uns jetzt natürlich in einer möglichen dritten Sondierung auf die Knackpunkte konzentrieren, weil da muss es ja Bewegung geben. Und vor dem Hintergrund rechne ich auch weiterhin mit intensiven und auch durchaus schwierigen Gesprächen.
Die vergangene Nacht könnte das Parteiengefüge in Deutschland nachhaltig verändert haben. Denn auch wenn es diesmal noch nicht geklappt hat, Schwarz-Grün ist auch im Bund denkbar geworden. Das gibt Union und Grünen eine neue Machtoption. Für die SPD wird es dadurch nun noch schwerer, der Union bei den anstehenden Verhandlungen über eine große Koalition weitreichende Zugeständnisse abzutrotzen.
Während die Sondierungen für eine neue Regierung laufen, hat das schwarz-gelbe Kabinett seine letzte reguläre Sitzung absolviert. Beschlossen wurden unter anderem höhere Beitragsbemessungsgrenzen bei der Sozialversicherung. Danach müssen sich Arbeitnehmer, die mehr als 3.937 Euro brutto im Monat verdienen, auf höhere Sozialabgaben einstellen. Experten rechnen mit Mehrbelastungen von bis zu 250 Euro im Jahr. Die EU-Kommission dringt darauf, die Beitrittsgespräche mit der Türkei voranzutreiben. Erweiterungskommissar Fülle verwies heute auf Reformen im Justizwesen und auf den Friedensprozess mit den Kurden. Die EU müsse nun das nächste Kapitel der Verhandlungen aufschlagen. In die EU wollen neben der Türkei auch Bosnien-Herzegowina, Serbien, das Kosovo, Montenegro, Albanien, Mazedonien und hoch im Norden Island. In dem jährlichen Lagebericht werden die 6 Balkanländer aufgefordert, neben Rechtsstaatlichkeit auch eine funktionierende Wirtschaft zu gewährleisten. Der Putin-Kritiker Nawalny hat im Berufungsverfahren um Untreuevorwürfe einen Teilerfolg erzielt. Ein Gericht im russischen Kirov setzte die 5-jährige Haftstrafe zur Bewährung aus. Gleichzeitig bestätigte es den Schuldspruch aus der ersten Instanz. Nawalny fordert dagegen einen Freispruch und will auch gegen das neue Urteil vorgehen. Ihm wird vorgeworfen, eine staatliche Firma um umgerechnet mehrere hunderttausend Euro geprellt zu haben.
Erleichterung bei Alexei Nawalny und seiner Frau. Das Berufungsgericht setzte die Strafe von 5 Jahren Lagerhaft zur Bewährung aus. Nawalnys Anwälte hatten zahlreiche Formfehler der ersten Instanz moniert. Diesen staatlichen Holzbetrieb in Kirov soll Nawalny, so die Anklage, um 400.000 Euro geprellt haben. Im Juli dann das erste Urteil, 5 Jahre Straflager. Der populäre Blogger und Putin-Kritiker schien kaltgestellt. Doch dann die Überraschung. Bis zur Berufungsverhandlung kommt Nawalny auf freien Fuß und kandidiert als Moskauer Bürgermeister. Gegen den Kreml-Favoriten Sabjanin kommt er mit überraschenden 27% auf den 2. Platz. Das mildere Urteil heute, so Nawalny, beruhe wie das erste auf einer persönlichen Entscheidung Wladimir Putins. Ich habe keine Idee, was in Putins Kopf vorgeht, warum er seine Entscheidung geändert hat. Nawalny gilt jetzt als vorbestraft, er kann 5 Jahre nicht mehr für ein politisches Amt kandidieren. Trotzdem gab er sich heute kämpferisch.
Da die wenigsten Beobachter hier an eine unabhängige Entscheidung des Richters in Kirov glauben, beginnen die Spekulationen. Warum diese überraschende Milde? Kein Straflager, sondern Bewährung. Hat der Kreml vielleicht nach Nawalnys überraschenden Erfolgen bei der Bürgermeisterwahl Angst vor neuen Massenunruhen? Braucht er Nawalny als demokratisches Feigenblatt? Der nächste Prozess gegen Nawalny aber steht kurz bevor. Vielleicht heißt das Spiel ja auch nur Katz und Maus.
Die Vorschläge des Iran bei den Atomverhandlungen mit den UN-Vetomächten und Deutschland haben bei den Teilnehmern für Zuversicht gesorgt. Danach will Teheran offenbar langfristig unangekündigte Atomkontrollen erlauben. Zudem könnte die Urananreicherung begrenzt werden. Die EU-Außenbeauftragte Ashton sprach von einem wichtigen Beitrag. Ein weiteres Treffen soll Anfang November folgen. Der Westen verdächtigt den Iran, an einer Atombombe zu arbeiten.
In Brasilien gehen die Proteste gegen Misswirtschaft und Korruption weiter. In Rio de Janeiro demonstrierten gestern Abend tausende Lehrer friedlich für höhere Löhne. Die Pädagogen sind seit 2 Monaten im Streik. Später kam es am Rande der Demonstration zu gewalttätigen Ausschreitungen. Dabei setzte die Polizei Schlagstöcke und Tränengas ein. Mindestens 18 Menschen wurden verletzt, mehr als 200 nahm die Polizei fest.
Nach dem Tod des früheren NS-Kriegsverbrechers Erich Priebke bleibt unklar, wo sein Leichnam beigesetzt wird. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, es liege bisher keine offizielle Anfrage für ein Begräbnis in Deutschland vor. Der frühere SS-Offizier war am Freitag in Rom gestorben. Dort hatte er nach der Verurteilung wegen eines Massakers im Zweiten Weltkrieg im Hausarrest gelebt. Bei einer Trauerfeier nahe Rom kam es gestern zu Tumulten.
Heute wurde in Rom der über 1000 Juden gedacht, die 1944 nach Auschwitz deportiert wurden. In die Zeremonie mischte sich immer noch die Wut über den gestrigen Versuch einer Trauerfeier für den ehemaligen SS-Offizier Priebke. Mit Priebke muss man nur eins machen, verbrennen und die Asche in der Luft zerstreuen. Alternativ dazu kann man ihn in den Gulli schmeißen. Gestern war in Albano südlich von Rom die Empörung groß, als der Wagen mit Priebkes Leichnam vorfuhr. In dieser Gegend hatte die SS das Massaker an italienischen Partisanen verübt. als Neofaschisten auftauchten, um den Toten zu ehren, mit ausgestrecktem Arm zum Hitlergruß eskalierte die Lage. Die Trauerfeier wurde daraufhin abgebrochen. Erich Priebke war als SS-Hauptsturmführer maßgeblich an der Ermordung von 335 Italienern im März 1944 beteiligt. Erst 54 Jahre später wurde er in Rom zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen seines hohen Alters wurde die Strafe in lebenslangen Hausarrest umgewandelt. Nun ist Priebke tot und Roms Behörden wollen mit dem Leichnam nichts zu tun haben. Die Stadt Rom hat mit Entschlossenheit abgelehnt, jede Form von Zeremonie für eine für uns mit einem Henker zu vergleichende Person zu veranstalten. Wir müssen ihn und seinen Namen vergessen, aber wir dürfen nicht die Ideologie vergessen, die diesen Menschen anhaftet. Der Leichnam von Priebke wurde inzwischen zum Militärflughafen gebracht. Dort soll er bleiben, bis ein Ort gefunden ist, wo er bestattet werden kann.
In Hamburg eskaliert der Streit über den Umgang mit Flüchtlingen aus Afrika. Bei einer Kundgebung gegen die Politik des Senats gab es in der vergangenen Nacht schwere Ausschreitungen. Anlass des Protestes ist das Vorgehen gegen Flüchtlinge, die Italien von Lampedusa nach Hamburg geschickt hat. Die Polizei führt seit Tagen Kontrollen durch, um ihre Identität festzustellen. Auch heute demonstrierten etwa 1000 Menschen in der Hansestadt.
Wir kämpfen für unser Recht, so sehen es die Flüchtlinge. Von Afrika haben sie es über die Insel Lampedusa bis nach Hamburg geschafft. Hier wollen sie bleiben. Wir fühlen uns sehr schlecht behandelt von den Behörden. Wir sind doch Flüchtlinge. Seit mehreren Tagen lässt der Hamburger Senat die Flüchtlinge kontrollieren, ihre Identität prüfen. Schutz bietet die St. Pauli-Kirche. Seit Monaten übernachten hier 80 von ihnen. Pastor Wilm rät Ihnen in diesen Tagen, das Kirchengelände besser nicht zu verlassen.
Unsere Flüchtlinge hier sind in Angst und Schrecken natürlich um ihr Leben. Und es sind traumatisierte Menschen. Also, dass man die so massiv unter Druck setzt, dafür habe ich kein Verständnis.
Aber so will es das Gesetz Dublin II. Dort, wo die Flüchtlinge europäischen Boden betreten, sollen sie bleiben. Für die italienische Insel Lampedusa ist allein Italien zuständig. Das kritisiert der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz. Er fordert eine Lastenverteilung.
Wenn Sie 10.000 Flüchtlinge auf der Insel Lampedusa haben, die selbst 6.000 Einwohner hat, sind diese 10.000 Menschen doch nicht zu verkraften. Verteilen Sie 10.000 Menschen in 28 Ländern unter 507 Millionen Einwohnern, dann ist das sicher machbar.
Auf dem EU-Gipfel kommende Woche will Italien die Problematik ansprechen. Die, die nach Deutschland gekommen sind, sollen auch hier bleiben dürfen, fordert die Hilfsorganisation Fluchtpunkt.
In diesen Fällen ist es zum Beispiel zumeist so, dass wir vortragen, dass die Menschen 2 bis 3 Mal in ihrem bisherigen Leben schon brutal vertrieben worden sind. Und ein wesentlicher humanitärer Aspekt wäre zum Beispiel, dem keine dritte Vertreibung folgen zu lassen.
Für die Flüchtlinge in Hamburg läuft die Zeit ab. In einem ersten Fall soll es bereits eine Aufforderung zur Ausreise gegeben haben.
Alfons Hörmann, bisher Chef des Deutschen Skiverbandes, soll neuer Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes werden. Die Spitzenverbände des DUSB haben sich am Abend darauf verständigt, ihn als Kandidaten vorzuschlagen. Hörmann würde damit Thomas Bach nachfolgen, der zum Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees gewählt worden war. Hörmann muss unter anderem noch von der DUSB-Mitgliederversammlung bestätigt werden.
Es war der heftigste Taifun in Japan seit 10 Jahren. Der Wirbelsturm Vipa erreichte Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometern in der Stunde. Am schlimmsten betroffen ist die Insel Izu-Oshima, 120 Kilometer südlich von Tokio. Mindestens 17 Menschen sind ums Leben gekommen. Auch die Atomruine von Fukushima ist betroffen. Nach massiven Regenfällen hat der Betreiber TEPCO beschlossen, leicht verseuchtes Wasser abzulassen.
Die Lottozahlen. 9, 32, 38, 40, 44, 49, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 17. Oktober.
Ein Sturmtief zieht über die Nordsee nach Skandinavien. Dabei lebt der Wind kräftig auf und vor allem im Norden und in der Mitte Deutschlands wird es auch nass. Der Süden profitiert dagegen von einem Hoch über Südeuropa. Heute Nacht gibt's in der Osthälfte noch Wolkenlücken, während sich von Westen ein Regenband ausbreitet. Am Tag sind viele Wolken unterwegs. In der Mitte gibt's einzelne Schauer, die im Norden zahlreicher sind, dort auch örtliche Gewitter. Im Süden zeigt sich häufiger die Sonne und es bleibt überwiegend trocken. Der Wind bläst mäßig, im Norden frisch bis stark aus Südwest bis West, in der Mitte starke bis stürmische Böen, im Norden und auf einigen Bergen Sturmböen, an der Nordsee auch schwere Sturmböen. In der Nacht Temperaturen von 2 Grad im Bayerischen Wald bis 11 Grad am Rhein. Morgen Werte zwischen 10 Grad im Vogtland und 17 Grad am Oberrhein. Am Freitag zunächst viele Wolken, aber kaum noch Regen. Später bekommen die Wolken immer mehr Lücken. Am Wochenende wird es wärmer. Gebietsweise wird die 20-Grad-Marke überschritten. Dazu gibt's mal Sonne, mal Wolken und nur stellenweise Regen.
Um 22.15 Uhr informiert Sie Thomas Roth in den Tagesthemen über die neuesten Entwicklungen im US-Haushaltsstreit. Außerdem Sondierung gescheitert. Wie groß ist das schwarz-grüne Hintertürchen? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.